Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. An meiner Seite darf ich ganz herzlich Hank begrüßen.
Hallihallo.
Schön, dass du da bist, Hank. Du warst das letzte Mal zu Gast bei Folge 211.
Ah ja.
Lieder der Großstadt und hast uns da New York vorgestellt. Mhm. Eine fantastische Folge, wenn ich das so sagen darf.
Danke dir.
Und du hast damals schon angekündigt, es wird eine Fortsetzung geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das heute der Fall ist, dass heute ein zweiter Teil zu Lieder der Großstadt kommt.
Wie bist du darauf gekommen, Raoul?
Ja, siehst du mal.
Ich bin doch zufällig hier vorbeigeschlendert.
Ach nein.
An eurem fantastischen Studio und habe gedacht, guckst du doch mal, ob der Raoul da ist. Vielleicht kann man ja was da lassen.
Ja, fantastisch. Und ich war zufällig da und habe zufällig unsere Podcast-Maschine angehabt. Und es passt perfekt.
Also ne? So viele Zufälle.
Ja, das gibt's nicht. Welche Stadt darf es denn heute sein?
Ja, Raoul, heute fahren wir gar nicht so weit weg. Ne? Heute fahren wir nur nach Berlin.
Ah,
ja.
Schön.
Ja. Berlin, respektive West-Berlin. Warum West-Berlin? Ich habe da gelebt, 10 Jahre lang, also in der Mauerstadt, und bin dann da auch tatsächlich weggegangen, als die Mauer dann auch gefallen ist und Berlin sich dann auch tatsächlich sehr, sehr geändert hat. Und ich bin halt klassischer West-Berliner und habe, wie gesagt, die ganzen 80er Jahre da gelebt. Und die Zeit hat mich sehr geprägt. Ich kam vorher als kleiner, dummer Junge aus dem Ruhrpott und kannte eigentlich auch nichts anderes.
Woher kommst du ursprünglich?
Also ursprünglich komme ich aus Recklinghausen, das ist ziemlicher Ruhrpott, und ich kannte zu der Zeit nichts anderes und dachte, ich muss mal hier raus, ich muss mal was anderes sehen, und da hat es mich nach Berlin verschlagen.
Das heißt, die 80er Jahre sind deine Berliner Jahre,
ganz
also
genau.
Die letzten 10 Jahre der Mauerstadt.
Ja. Richtig, richtig, ganz genau. Ich bin dann damals da hingekommen, mit nichts in der Tasche und habe gedacht, jetzt schaust du dir das mal an, und bin dann aber auch 10 Jahre geblieben. Und West-Berlin war zu der Zeit eine für Deutschland völlig ungewöhnliche Stadt. Also das war, wie gesagt, die Mauerstadt und mitten in der DDR, und die Älteren unter uns können sich da wahrscheinlich noch dran erinnern. Und ich habe dann da, wie gesagt, 10 Jahre verbracht und bin wirklich sehr geprägt worden, vor allen Dingen durch die kulturelle Szene in West-Berlin. Die war unvergleichlich mit dem Rest von Deutschland. So viele Bands, so viele Clubs, so viel kulturelles Angebot, das gab es bei uns nicht. Und da
bei euch in Recklinghausen nicht.
In Recklinghausen nicht und wahrscheinlich auch nicht in Bayern und in, was weiß ich.
Köln, ja.
Köln vielleicht noch am ehesten, da gab es tatsächlich auch eine relativ starke Alternativszene. Aber nicht vergleichbar. Wir hatten in West-Berlin, also die Zeit war ja überhaupt die Zeit von, naja, abklingende neue deutsche Welle, aufkommende Post-Punk-Szene, ganzes internationales Flair durch David Bowie und Iggy Pop, die damals in den späten 70ern, in den ganz späten 70ern da gewirkt haben und ihre Einflüsse da gelassen haben. Wir hatten zu der Zeit Bands wie die Nina Hagen Band, die Ärzte, Spliff, deutsch-amerikanische Freundschaft, einstürzende Neubauten und. Und ich rede jetzt wirklich nur über West-Berlin. Ich bin kein großer Kenner der Ost-Berliner Szene, das wäre auch ein eigenes Thema. Da bin ich aber nicht sehr firm. Ich rede jetzt tatsächlich über die Zeiten in West-Berlin. Mhm. wenn du willst.
Ja, gerne. Darf ich vorher noch eine persönliche Frage stellen? Was hast du da beruflich in den 10 Jahren gemacht?
Ich habe da in den ersten Jahren habe ich tatsächlich gejobbt. Ich bin von Theaterjobs über die Independent Filmszene habe ich mich dann da beschäftigt. Bin dann selber auch tatsächlich Filmer geworden. Das kann ich gleich auch noch mal ein bisschen belegen anhand von der Musik, die ich heute mitgebracht habe. Wir hatten da eine unglaubliche Anzahl von Clubs, wie zum Beispiel das Risiko, Dschungel, Café Swing, SO 36, das sagt vielleicht einigen unserer Zuhörer noch was. Und ich bin dann da tatsächlich hängen geblieben, habe dann aber auch irgendwann angefangen fürs Fernsehen zu arbeiten, habe kleine Dokumentationen gedreht über Bands und über Musiker. Und damit kämen wir eigentlich auch schon fast zum ersten Song.
Das flutscht, ja. Kurze Frage noch. Fernsehen, das war Senderfreies Berlin?
Nein, das war RIAS. RIAS. Rundfunk im amerikanischen Sektor nannte sich das. War damals ein Sender, den die amerikanischen Besatzer in West-Berlin installiert hatten, um wieder Radio und Fernsehen zu machen nach diesen Kriegserlebnissen, unter denen Berlin ja extrem gelitten hat. Und daraus hat sich das entwickelt. Und ich bin dann damals als einer der Ersten zu diesem Sender gekommen, RIAS. Fernsehen, die haben das wirklich aus dem Boden gestampft und ich war einer der Ersten, die da mitgemacht haben und habe mich dann aber auch vor allen Dingen mit Musik beschäftigt, mit Bands und so weiter. Und dann habe ich bei einem meiner ersten Jobs eine Band kennengelernt, die später relativ bekannt wurde, ziemlich bekannt wurde und Karriere gemacht hat. Und da reden wir über die Band Element of Crime. Die dir wahrscheinlich bekannt ist.
Ja, natürlich, ja, klar. Die damals ja in ihren Anfangsjahren noch auf Englisch gesungen haben.
Die haben ihre ersten Platten oder vor allen Dingen ihre erste erfolgreiche Platte, die übrigens von John Cale produziert worden ist. Try to be Mensch hieß sie und war im Prinzip ihr erster Erfolg. Hat sich allerdings nicht so verkauft, dass die Band gedacht hat, also das, wenn wir so weitermachen, dann bleiben wir arm. Warum versuchen wir es nicht mal mit deutscher Musik?
Und ich meine, das ist ja schon, das, ich weiß, dass sie so heißen, dass es das gibt. Und ich habe mich damals schon immer gefragt und auch jetzt, wie schafft so eine unbekannte Berliner Band, wie kommt ihr an einen Namen wie John Cale? Und wieso sagt denn John Cale, ja, mach ich mal, ich hab Zeit.
Der hatte sich dafür interessiert, dem wurde da Material zugespielt und er fand das interessant und hat sich dann tatsächlich bei denen gemeldet und hat gesagt, kommt doch mal vorbei nach London, wir unterhalten uns mal. Und das haben die dann gemacht und daraus ist dann die erste Platte entstanden, die noch in Englisch war. Aber dann hat man sich entschlossen, nach diesem Abenteuer mit John Cale ging es dann aber auch nicht weiter. Dann sind die wieder zurück nach Berlin und haben dann beschlossen, wir spielen jetzt deutsche Musik. Und da ging es dann los mit der ersten Platte, die da hieß, damals Hinterm Mond. Ja. Das war das erste Album.
Ein Meisterwerk, ja. Ja, ein ganz tolles Album.
Mhm. Und ich hatte dann den Auftrag, einen Kurzdokumentarbeitrag zu drehen über diese Band, was ich dann auch gemacht habe, die dann dadurch auch kennengelernt und bin einen Tag mit denen rumgezogen in ihrer Subkultur und das war sehr spannend. Das Material ist leider verloren gegangen. Ich kann das nicht wiederfinden und auch der Sender RIAS Berlin hat das nicht mehr. Leider. Ich habe diesen Film nicht mehr.
Das war eine Doku über die Band, über die ersten Auftritte.
Ja, oder? Ja. Über verschiedene Bands, aber Element of Crime waren eine von denen. Mhm. Ja. Ja, und da habe ich mir gedacht, warum nicht mal anfangen mit einem Song? dieser Band, allerdings von einem späteren Album mit dem Titel Schafe, Mäuse und Monster. Das Album ist von 2018, also wesentlich später. Ist aber ein Song, den ich da ausgesucht habe, wenn es dunkel wird, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, ist der Song, und der spiegelt die Melancholie und die bittersüßen Texte, die Sven Regner, der Kopf der Band, also das zieht sich durch ihr ganzes Schaffen, und ich finde, dieser Song spiegelt das sehr gut wider. Also lass uns reinhören in den Song Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin von Element of Crime.
Ich wäre gerne ein Gummibär. Da gibt's die Gelben und die Roten, das sind alles Vollidioten. Ich hätte tausende Kollegen. Wir müssen uns nicht groß bewegen und würden doch auf großer Fahrt die Welt bereisen, bis sie uns verspeisen und erspart. Blieb mir das um die Häuser ziehen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Trübe ist die Aussicht, trügerisch das Wort, gib mir eine Nachricht, ich geb dir einen Korb. Da sind viele Erinnerungen drin, die kannst du in der Pfeife rauchen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin.
Ja, eine Minute. So brutal kurz, das große Problem unseres Podcasts, ja. Ich kenne den, ich glaube, das ist auch der Titel ihres Dokumentarfilms, ne, der vor kurzem veröffentlicht worden ist, den habe ich mir auch gekauft und angeschaut.
Ganz genau.
Ist von einem sehr bekannten Schauspieler produziert worden, ne?
Das ist der Charlie Hübner.
Genau, der Charlie Hübner, ein ganz toller Film, ja. Und tolle Musik. Das war ja sehr spartanisch, nur mit Gitarre. Ich meine, wir sind rausgegangen, als dann mehr passiert ist, aber es ist das klassische Regner-Feeling. Die Band ist, finde ich, für die deutsche Rockkultur einzigartig.
Absolut, ja.
Und das war ein großer Glücksfall, dass sie sich entschieden haben, auf Deutsch zu singen, und sie machen es unnachahmlich wie sonst keiner. Und ich finde, auch in den, kann man jetzt sagen, 40 Jahren danach, fast schon, gibt es keine Band, die auch nur ansatzweise diese Aura hat wie diese Band.
Die stehen für sich.
Oder?
Ja. Das ist eine Schublade für sich. Und haben noch jede Menge anderer toller Alben rausgebracht, wie zum Beispiel Weißes Papier, riesig.
Damals Hinterm Mond, Weißes Papier, das sind die zwei Alben, die sollten in jedem Plattenregal
stehen. Finde ich auch. Und auch Immer da, wo du bist, bin ich nie. Tolle Songs. Kritiker behaupten ja, wenn du eine CD oder eine Platte von ihnen hast, dann hast du alle, weil sich das tatsächlich durchzieht, ne? Dieses immer tief melancholische, und ich finde aber trotzdem alle Platten absolut hörbar, weil sie auch musikalisch einfach großartig sind. Ja. Also ganz tolle Band einfach, also als Musiker.
Die auch mit sehr großer Demut und Stil alt werden und ihre Kunst dennoch fortführen.
Absolut, ja. Und dann gibt's ja auch noch die Bücher von Sven Regner und teilweise verfilmt, wie zum Beispiel Herr Lehmann, also ein toller Film. Gibt's eine ganz nette Geschichte. Mein alter Freund Clemens in Berlin, den ich damals gefragt habe, sag mal, hast du diesen Film Herr Lehmann, hast du den eigentlich gesehen? Worauf er sagte, warum soll ich mir das anschauen? Ich bin Herr Lehmann. Also die Geschichte eines auch jungen Mannes, der aus der Provinz kommt nach Berlin und quasi in die Subkultur eintaucht. Toller Film, wer ihn nicht kennt, ist ein Tipp. Ne? Ja. Element of Crime.
Toll. Mhm. Genialer Einstieg.
Danke.
Wie geht's weiter? Ich bin gespannt.
Jetzt geht's weiter mit...
Hält er das Niveau?
Denke schon, ja. Ich denke schon. Jetzt kommen wir zu was völlig anderem. Einer Band, die auch in der Zeit eben groß wurde, bekannt wurde, weltbekannt wurde, in zum Beispiel Japan Kultstatus besitzt. Also die stehen da total drauf. Für unsere deutschen Ohren am Anfang sehr schwierig. Sehr schwierig. Also das ist industrieller Sound gewesen, den sie auf ihren ersten Scheiben produziert haben, der nicht sehr eingängig ist, der schwierig ist und trotzdem für mich fantastisch, wenn man sich drauf einlässt. Wir reden hier natürlich über die einstürzenden Neubauten. Ja. Ja. Die Band um Blixer Bargeld, N.U. Unruh, Gudrun Gut und Beate Bartel haben sie damals gegründet. Die beiden Damen sind dann weitergezogen und haben Malaria gegründet.
Malaria, da klingelt's bei mir. Du hast schon mal über Malaria gesprochen. Ja. Und ich glaube, da gibt's eine Anekdote, wo du jemanden aus der Band, die Sängerin, auf einer Party getroffen hast. Kann das sein?
Das ist richtig, ja. Bettina Köster ist die Sängerin von Malaria gewesen und übrigens auch eine Weile die Freundin meines besten Freundes, aber das führt jetzt zu weit, die ich dann mal auf einer Party getroffen habe und die mir meinen alten VW abschwätzen wollte, den ich ihr aber nicht verkauft habe. Das nur so mal am Rande, ne? Die sind dann aber ausgestiegen, wie gesagt, haben Malaria gegründet und Bargeld hat dann weitergemacht mit Teilen der Hamburger Punkband Abwärts, die dazugekommen sind, nämlich FM Einheit, Marc Chung und Alexander Hacke. Das ist die Besetzung bis heute. Weiß nicht, ob sie immer zusammen spielen oder ob sie auch hin und her wechseln, aber im Grunde genommen sind das die Leute von den einstürzenden Neubauten. Zusammengekommen ist das Ganze durch einen Zufall. Blixer Bargeld wurde gefragt, ob er nicht im Berliner Moon Club spielen wollte, worauf er nach eigener Aussage einfach ein paar alte Freunde angerufen hat und die haben dann ein spontanes Konzert gemacht. Da sie aber über kaum brauchbare Instrumente verfügten, haben sie sich irgendwas zusammengesucht und haben auf Gegenständen vom Schrottplatz rumgetrommelt und haben dann dadurch ihren eigenen unverwechselbaren Sound entwickelt, wo sie ihre apokalyptischen Texte verpackt haben.
Das ist sehr interessant. Das war, also ihr Sound ist nicht das Ergebnis eines kreativen Brainstorming und unter Drogen oder was auch immer entstanden und wir machen jetzt neue Musik für eine neue Zeit, sondern wir haben keine Instrumente, also suchen wir uns das. Ja, das haben wir in der Küche und in der Garage da.
Aber das ist auch das Besondere an dieser Zeit. Es war einfach alles möglich. Also man hat Musik gemacht, weil man Musik machen wollte und nicht, weil man über ein Studium der Musik verfügte, sondern man hat gesagt, komm, wir machen Musik irgendwie. Ja. Und daraus sind dann solche Sounds entstanden. Und die ersten Platten wie Collapse oder Zeichnungen des Patienten OT oder ein halber Mensch, das sind Sounds, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, wenn man sie anhört und sicherlich nicht für die Masse geeignet sind. Erst mit dem Album Halber Mensch oder Haus der Lüge fingen sie dann an, sich tatsächlich mit Musik auf Instrumenten zu beschäftigen, wurden auch wesentlich hörbarer und trotzdem sehr, sehr eigen über die ganze Zeit. Und da habe ich ein Stück ausgesucht, was wir uns anhören können, von ihrem letzten Album. Sie haben tatsächlich 2020 haben sie dann nochmal ein Spätwerk rausgebracht und Blixer Bargeld sagte damals dazu, wir haben uns im Studio getroffen mit dem Vorhaben, nochmal ein Album rauszubringen, aber wir wollten auf gar keinen Fall ein Berlin-Album machen. Was dabei rausgekommen ist, ist ein Berlin-Album. haben da tatsächlich ihre alten Zeiten nochmal rausgekramt und versucht, die in die Jetztzeit zu übertragen. Und ich finde, das ist ihnen sehr gut gelungen. Das Album Alles in Allem von 2020 habe ich mitgebracht und da hören wir uns ein Stück an, das heißt am Landwehrkanal. Landwehrkanal ist für alle, die sich in West-Berlin einigermaßen auskennen, das ist einfach ein Kanal, der sich quer durch die Stadt zieht und ganz pittoreske Ecken hat und aber auch dadurch berühmt geworden oder bekannt geworden oder berüchtigt geworden ist, dass man damals Rosa Luxemburg, die kommunistische Aktivistin von den Nazis ermordet und in den Landwehrkanal geworfen wurde. Mhm. Und auch da darauf bezieht sich der Song am Landwehrkanal, obwohl sie gar nicht genannt wird.
Nicht im Eden-Hotel und auch nicht danach. An der Lichtensteinbrücke nach Mitternacht. Ich sitze allein am Landwehrkanal. Wir trafen uns manchmal.
Raoul, du schweigst.
Ich bin verblüfft. Ich hatte mir jetzt was ganz anderes vorgestellt. Das war ja durchaus sehr, sehr hörbar.
Absolut.
Ja. Das, was ich sagte.
Ja.
Also von Kakophonie hin zu melancholischen Rocksongs.
Passt sehr gut zu Element of Crime in gewisser Weise.
Da ist eine Verwandtschaft.
Da ist eine Verwandtschaft, ja. Und Rosa wird genannt.
Kurz, ja, ja.
Auch ein Stück, für was man etwas länger Zeit braucht, aber hat mich sehr neugierig gemacht.
Für die ganze Platte brauchst du Zeit. Also ich kann sie dir nur empfehlen. Ganz tolle Songs drauf, die wir jetzt alle hier nicht vorstellen und spielen können. Deshalb nur dieser kurze Auszug. Aber das ist der Sound auch der Platte. Also du brauchst keine Angst zu haben, dass du in die alten Gefilde zurückgeworfen wirst. Also wer sich mit den Neubauten beschäftigt, der weiß Bescheid. Also das hat nichts mehr zu tun mit dem, was Blixer Bargeld da in seinen frühen Tagen veranstaltet hat.
Und du sagtest, ihr letztes Album 2020, das heißt, wie viel Pause hatten Sie zu Ihrem vorletzten Album?
Das davor war das Silence is Sexy. Das war von 2000. Also okay. Da ist schon viel.
Jahre.
Die haben dann lange nichts produziert. Die sind durch die Welt gereist, haben Konzerte gegeben überall. Meine Güte, da gibt es zum Beispiel eine interessante Anekdote. Und zwar wurde ja 2017 war das, glaube ich, wurde in Hamburg endgültig diese Philharmonie eingeweiht, die ja über zig Jahre eine Baustelle war und Unsummen verschlungen hat. Die Elfi, die Philharmonie. Und da erzählte der Alexander Hacke erzählte dazu, ich zitiere das mal, wir wurden ganz normal angefragt. Ich denke, da hat im Haus jemand eine gehörige Portion Humor, denn nach den ganzen Pleiten, Pech und Pannen, die dort im Zusammenhang mit der Elbphilharmonie passiert sind, eine Band in das neu eröffnete Gebäude einzuladen, die sich einstürzende Neubauten nennt, halte ich für eine sehr ironische Entscheidung. Also da haben sie dann auch gespielt. Ne? Dann kannst du auch in etwa ablesen, was die auch für einen Stellenwert haben, ne? Denn da wird ja nicht jeder eingeladen. Noch kurz am Rande für Interessierte, es gibt seit, weiß ich jetzt gar nicht, ein Jahr oder so ist das vielleicht her, oder noch nicht mal, gibt's ein kurzes Album mit 4 Songs von David Bowie, eingespielt von dem Komponisten Nico Weidemann und Blixer Bargeld, in dem vier Songs aus Bowies Berliner Zeit von Bargeld nochmal interpretiert werden. Hört sich auch gut an. Mhm. Das zum Thema Bargeld. Jetzt kommt wieder was Besonderes. Wie gesagt, es geht um die Zeit der 80er Jahre in West-Berlin. Und da gibt es einen Künstler, der ist Holländer. Und der hat auch einen starken Bezug zu Berlin. Einerseits hat er da gelebt, andererseits war er, ich würde mal sagen, der Lover von einer Dame, die in einer eurer Sendungen neulich auch vorgekommen ist, nämlich Nina Hagen.
Ja, ganz vor kurzem, ja.
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 Und die haben sich in Berlin öfters getroffen und haben, so viel ich weiß, auch was miteinander gehabt. Wir reden über einen Sänger aus Holland mit dem Namen Hermanus Brood, kurz Hermann Brood. Und seiner Band The Wild Romans,
ja.
Die aus Holland kommen. Hermann Brood ist gebürtig aus Zwolle, 1946 da geboren und gestorben. Schon 2001 dann wieder in Amsterdam. Ein Rockmusiker, Maler, Schauspieler, Lyriker, also ein multibegabter Mensch. Mit hartem Schicksal, denn über all die Jahre schwer alkohol- und drogenabhängig hat er sich da so durchs Leben gewurstelt. Ich kenne ihn persönlich, nicht persönlich, aber ich habe ihn erlebt mehrmals in meiner Berliner Zeit damals, denn er hat immer an Heiligabend ein Konzert gegeben in dem Club Quasimodo in Berlin-Schöneberg. Für all die, die mit Heiligabend nichts anfangen können oder keinen haben, allein sind und nicht zu Hause rumsitzen wollen, die sind jedes Mal Heiligabend, ich dann übrigens auch, ins Quasimodo getingelt, um sich ein Konzert von Hermann Brood anzuhören. Das war Ritual. Und diese Konzerte waren immer unfassbar. 3 Stunden, 4 Stunden hat der Kerl da auf der Bühne sich abgerackert. Großartige Live-Performance. Plattenmäßig ist er jetzt nicht so riesig erfolgreich gewesen. Er hat eine Platte 1978 schon rausgebracht mit dem Titel Spritz. Die war recht erfolgreich. Hat dann auch ein Filmmusical inszeniert und mitgemacht, das hieß Cha-Cha. Und in dem spielten auch Lynn Lovitch aus England und Nina Hagen eine Rolle. Er hatte seine Fangemeinde, die nicht klein war, aber er ist jetzt sicherlich keiner der großen bekannten Künstler. In Holland allerdings hoch angesehen.
Aha.
Ja. Und
du hast die Anekdote, die Weihnachtsanekdote, hast du schon mal erzählt. Wir haben ein Weihnachtsspecial gemacht vor ein paar Jahren.
Och,
und da hast du das erzählt.
Kannst mal sehen.
Ja.
Mein Gehirn ist so durchlässig.
Ich bin Rabbi, hallo.
Hi. Was machst du hier? Ja, die Anekdoten, ne? Man hat so ein paar auf Lager und dann muss man damit eben hausieren. Wie gesagt, hat in Berlin gewirkt, war auch in den USA, ist da allerdings nicht besonders erfolgreich gewesen, dann wieder zurückgekommen. Er war auch Maler, er hat über 5000 Bilder hinterlassen, nachdem er verschieden ist. Und in Amsterdam bei Madame Tussaud gibt es sogar eine Wachsfigur von ihm. Und die wurde auf seinen eigenen Wunsch hin direkt neben Elvis Presley aufgestellt, weil er war ein großer Fan von Elvis. Also eine schillernde Figur. Hat sich dann tatsächlich 2001 das Leben genommen, ist vom Dach eines Hotels gehüpft und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem stand, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Ich kann nicht mehr.
Mhm. Ja. Ist das ein Name, der heute in der niederländischen Rockszene, Rockkultur Das, der ist der Name groß, sowas wie bei uns in bei Lindenberg?
Ja, in Grönemeyer oder
so. Einen Rang hat der,
ja. Ja, ja. Hermann Brodt ist in Holland, der gehört zu den Landesikonen. Ja. Und nach seinem Tod wurde tatsächlich im Rocktempel Paradiso 2001 wurde ein Tribute to Hermann Brodt veranstaltet, bei dem auch seine alte Freundin Nina Hagen aufgetreten ist und so weiter. Viel Text. Kommen wir zur Musik. Und was passt besser in unsere Berlin-Sendung als ein Titel von Hermann Brodt und seinen Wild Romance, der heißt Berlin schmerzt.
Ach komm, kleiner Mann, was guckst du mich an? Da draußen dreht die Welt genau wie bei uns in Amsterdam. Warum weinst du, kleine Berliner? Heute Abend geht's wieder los. Für diese Gesichter, dunkle Geschichte auf Bahnhof so. Alles kommt wieder gut, nur unsere Liebe nie. Neue Welle auf die Schnelle, man muss Stein und Eisen bricht. Berlin schmerzt.
Ja, ich bin schon wieder im Zustand der absoluten Verblüffung. Ich sammle mich. Der Synthi-Sound der 80er dominiert hier, um es vorsichtig zu formulieren. Ist das ein 80er-Jahre-Album?
Das Album ist von, Moment, ich schaue nach, von 78.
Oh, noch älter, alles klar. Mhm. Ja. Und ich wusste auch nicht, dass er auf Deutsch singt.
Ja.
Ja?
Ja, ja. Also auch.
Auch, ne?
Auch, ja.
Ja, ja sehr angreifend, sehr berührend.
Ja.
Er zitiert ja auch bekannte deutsche Schlager und Zitate,
yeah.
Dass er ganz klar auch anzeigt, ich weiß, wovon ich singe und ich weiß, ich kenne Berlin, ne?
Mhm.
Anrührend, ja.
Ja, ja, und dann das musst du dir dann halt vorstellen, Raoul, das war dann, wie gesagt, bei so einem Weihnachtskonzert, wenn der da 3 Stunden auf der hat ja auch Rock'n'Roll gespielt, also der hat ja richtig Gas gegeben auf der Bühne, hat Songs von Chuck Berry interpretiert und so weiter, also der hat sich völlig verausgabt. Und wenn man weiß, dass er eben auch zeitlebens eben krank war und er dann da völlig ausgepumpt am Ende dann diesen Song gespielt hat, das waren schon gute Momente, die man da hatte. Die gingen einem nahe. Ne? Toller Künstler, toller Mensch, aber wie gesagt, ein tragisches Schicksal.
Mhm.
Aber diese Schwere, die zieht sich aber tatsächlich heute durch unser Programm, ne? Also das war keine easy peasy Zeit da, die 80er in Berlin. Da ging's schon auch ziemlich zur Sache. Auch politisch, ne? Also da gab's diese Straßenkämpfe, diese Hausbesetzerkämpfe und all das verbunden mit dieser dann aber auch wiederum großen Freiheit, die man hatte. Man konnte wirklich machen, was man will. Das hat da keinen großartig gejuckt. Das ist heutzutage alles nicht mehr so wirklich denkbar.
Ich meine, wo soll ich da anfangen? Heutzutage nicht mehr denkbar ist wahrscheinlich noch eine gute Untertreibung. Es wird kaum jemand heutzutage in die Stadt fahren und auf die Idee kommen, dass die mal geteilt war, 40 Jahre lang.
Das können sich junge Leute nicht vorstellen.
Die,
ne? Das,
die Mauer ist weg und man weiß kaum noch, wo sie stand.
Ja,
das kannst du keinem mehr vermitteln, wenn du nicht. Oder auch wir, die wir damals in den 80ern lange gesagt haben, Wiedervereinigung, das kannst du vergessen. Das wird nicht passieren.
War überhaupt kein Thema.
Das war absolut unvorstellbar. Und heutzutage, dass man sagt, es gab mal 2 deutsche Staaten 40 Jahre lang.
Ja, 2 deutsche Staaten, aber eben auch eine geteilte Stadt.
Eine geteilte Stadt.
Das, ja, genau. Ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo gibt. Oder jemals so gab, mit einer Mauer durch die Stadt. Vielleicht gibt es ein paar ähnliche Beispiele, aber ja. Das betrifft ja uns hier.
Ja,
und,
ja, ja.
Und das ist unsere Stadt und unser Land. Und das können sich, glaube ich, heute junge Menschen nicht ja. wirklich vorstellen, wie dystopisch das auch war. Ne? Und das zieht sich wirklich heute auch ein bisschen durch unser Programm. Auch die nächste Band oder der nächste Interpret, der bildet das auch ab. Obwohl wir jetzt ein Album hören aus 2008, also das ist schon wesentlich später gewesen. Und trotzdem zieht sich dieses Thema, diese Eigenart von Berlin durch unsere Songs. Ja. Und deshalb kommen wir jetzt zu einem, der, wie gesagt, diese Zeit wahrscheinlich gar nicht so erlebt hat, denn er ist selber erst 71 geboren worden. Der war dann in den 80er Jahren Teenager, ne? Hat das als Teenager erlebt und ist auch deutlich beeinflusst von neuen Sounds, die später dazu kamen, nämlich Hip-Hop und Dancehall als musikalische die ja. musikalischen Einflüsse von Dancehall und Hip-Hop aufgesaugt hat. Und er gehört zu einem der zwei Frontmänner der Band Seed. Ja, der andere ist also der eine davon ist Black Kappa, ein jamaikanischer MC, der mit ihm da diese Band angeführt hat oder immer noch anführt. Und wir reden von Peter Fox. Peter Fox, geboren als Pierre Baigori oder so ähnlich heißt es, in Berlin geboren und aufgewachsen und wie gesagt mit der Band Seed bekannt geworden. Großartige Band, die ich übrigens auch live gesehen habe, tatsächlich in der Berliner Wuhlheide. Das ist ein sehr großer Open-Air-Stadion im Ostteil der Berlin. Da habe ich sie live gesehen, also im Prinzip ein Heimspiel für die Band. Unfassbare Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie viel da reingehen, 10.000 Leute oder so. Es war rappelvoll mitten im Sommer, also eine unglaubliche Atmosphäre. Und dann spielten Seed und die haben, wie gesagt, auch sehr starken Berlin-Bezug. Und das war dann ein Heimspiel, die haben da richtig abgeräumt. Mhm. Ja. Und dann hat aber Fox, dessen Name sich übrigens ableitet, weil sein Bandkollege Black Kappa, der hat ihn immer Foxy genannt wegen seiner roten Haare und deshalb hat er dann irgendwann mal gedacht, dann heiße ich jetzt eben Peter Fox. 2008 kam dann sein erstes Soloalbum raus mit dem Titel Stadtaffe und das kann ich auch nur jedem nahelegen. Das ist ein unglaublich gutes Album mit fantastischen Songs und das geht wirklich direkt in die Beine. Das ist ein ganz toller Sound. Und da habe ich ein Stück ausgesucht und das nennt sich Schwarz zu Blau und beschreibt im Prinzip das Leben in Berlin, wenn du in der Nacht unterwegs bist und dir die Nacht um die Ohren gehauen hast und erst früh morgens nach Hause eierst und das Licht ändert sich langsam von schwarz zu blau und das ist der Titel dieses Songs.
Denn der Bus kommt nicht und überall liegt Scheiße, man muss eigentlich schweben. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Ich atme ständig durch den Mund, das ist Teil meines Lebens. Ich fühle mich ungesund, brauch was Reines dagegen. Ich hab einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Ich hab dringlichen Bock auf Bagdads Backwaren. Da ist es warm, da geb ich mich meinen Träumen hin. Bei Fatima, der süßen Backwarenverkäuferin. R&B-Balladen pumpen aus dem parkenden Benz. Feierabend für die Straßengangs. Ein Hooligan liegt nach Frau in den Armen und flennt. Diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich aus. Und während ich
ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Ich bin kaputt und reib mir aus meinen Augen.
Das geht doch, ne?
Ja, wunderbar, das geht ganz hervorragend. Das Album ist, ist wahrscheinlich eines der wichtigsten deutschen Pop-Alben aus diesem Jahrhundert.
Ja.
Enorm erfolgreich. Er hat ja vor ein paar Jahren ein Peter Fox 2 gemacht, ein Nachfolgealbum, was auch ganz gut sein soll. Das kenne ich aber nicht so gut. Der Text, ja, den hat mein Sohn in der Schule besprochen, in Deutsch. Mhm. Er sollte ihn interpretieren und deswegen haben wir uns auch mal intensiver in der Familienkonferenz mit diesem Text dann beschäftigt, ich sag's mal. So, tolles Album, toller Titel. Ich bin nur etwas überrascht, weil ich denke mal, Hank, ab 1990 geht da nicht viel bei dir, was du auch immer wieder betonst, regelmäßig. Aber nein, 2007 geht doch.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Das kann ich noch untermauern mit unserem nächsten Titel. Da kommen wir aber erst zu, wenn ich noch losgeworden bin, dass Peter Fox übrigens auch ein ziemlich cooler Typ ist, der ein großes Herz hat für junge Menschen, die nicht viel haben. Also sprich die Schichten der vielen Jugendlichen, die in Berlin, wie gesagt, nicht zu den ganz Erfolgreichen gehören. Und da hat er dann, wie lange ist es jetzt her? 1-2 Jahre, glaube ich, hat er vier Konzerte organisiert in Berlin, Freiluftkonzerte, for free. Das heißt, Eintritt frei. Und zwar für alle, die Lust und Bock haben auf neue Berliner Töne. Und da hat er wirklich nur junge Künstler eingeladen, die überhaupt noch nie irgendwas veröffentlicht haben. Junge Rapper, junge Songschreiber und so weiter. Die durften dann bei ihm auftreten. Also der Abschluss des Konzertes war dann immer er selbst. Mit seinen Songs von Stadtaffe und so weiter. Aber vorher traten bis an die 10 junge Künstler auf, die von denen noch keiner irgendwas gehört hat. Also ein großes soziales Herz auch.
Toll,
und
ja.
Da gibt's auch eine Doku drüber. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Die findet man aber im Netz. Da kann man sich das angucken.
Mm-hmm.
Die vier großen Freiluftkonzerte for free.
Mm-hmm. Ja. Immer zu sieht kann man ja auch sagen, dass einer der auffälligsten und spannendsten deutschen Bands auch
100 Pro,
seit
ja.
ewiger Zeit
100 Pro.
Enorm erfolgreich. Ich habe mal mitbekommen, dass wenn die im Ausland auftreten irgendwo und irgendjemand sagt, das sind Deutsche, dass das nie einer glaubt.
Es ist eine Multikulti-Truppe, ne? Das müssen wir dazu sagen. Also ganz viele Mitglieder kommen auch aus aller Herren Länder. Viel Fraueneinsatz auch. Also Chöre, großartig interpretiert. Also das ist eine internationale Band, die aus Berlin kommt. Ja.
Was aber eben auch wieder toll zu Berlin passt. Ne? Das ist auch ein Teil von Berlin, international zu sein.
Ja. Textmäßig ist Peter Fox also mindestens so ein Kaliber wie vorhin gehört Sven Regner. Also die können Texte schreiben. Ja. Und es sei jedem angeraten, sich dieses Album Stadtaffe zu besorgen. Ist großartig. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt gehen wir schon wieder in eine Zeit, in der ich nicht so zu Hause bin, wie du ja immer gerne auch betonst, nämlich wir gehen nach 2012. Wir gehen aus Berlin raus. Wir hören zwar einen Song über Berlin,
ja,
aber nicht aus Berlin, sondern aus Chemnitz, der Osten. Ach. Ja, ich habe mir gedacht, komm, du musst über Berlin musst du auch irgendeinen Ostbeitrag bringen, ja. Und habe dann auch einen gefunden.
Lass mich raten, ist es ein Anti-Berlin-Stück?
Aha.
Gibt es, glaube ich, eine Band, die da sehr viel bekannt ist.
Könnte man so sagen,
die,
ja.
Die Muckis haben.
Ja, die haben Muckis, weil die gehen immer in den Kraftklub, ne? ja, genau. Du hast natürlich wieder spitzfindig, wie du bist, hast es direkt rausgekriegt. Wir reden über die Band Kraftklub mit ihrem Song Ich will nicht nach Berlin. Na, also im Prinzip sagt er, ihr könnt mich alle mal mit eurem Berlin-Hype und so weiter. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Denn wir reden nicht über die Zeit von West-Berlin, weil da waren die Kraftklub-Jungs noch im Kindergarten. Ja? Die kennen die Zeit gar nicht. Was ja nicht weiter schlimm ist. Nur die sagen eben, das, was in Berlin heutzutage abgeht, dass da jeder meint, er müsste jetzt irgendwie Creative Designer und was weiß ich sein, arbeitslos, aber immer einen Laptop in der Hand und ich fange jetzt an, hier schwer die Klischees runterzurappeln, aber ich weiß, was sie meinen. Mhm. Ne? Nee, die wollen nicht. Die sagen, nee, ihr könnt uns mal mit eurem Berlin-Hype. Ne? Und das kann ich dann auch nachvollziehen. Kraftklub, ich selber bin kein Spezialist für die Band, habe mir ein bisschen was angelesen, sind in Chemnitz gegründet worden 2010. Und verbinden Indie-Rock mit Rap-Elementen, gehören definitiv zur linken Szene, die sich ganz stark machen und deshalb Daumen hoch gegen Rechtsextremismus und den ganzen Scheiß, den wir da heutzutage erleben müssen, nannten sich vorher Neon Blocks und ihre Einflüsse laut Selbstauskunft sind die Band The Hives und The Strokes und die frühen Arctic Monkeys und so weiter. Hört man an ihrem Sound auch an, ist ziemlich agil, große Bühnenshow, also richtig viel Druck dahinter und so weiter. Ich kannte sie nicht so gut, habe mich jetzt aber reingehört und ich mag das auch. Ne? Ja, sie haben ein Debütalbum rausgebracht, das heißt sich mit K, warum auch immer, weiß ich nicht. Mit K heißt das Debütalbum von 2012. Und damit sind sie direkt auf Platz 1 der deutschen Charts geschossen. Ja, und mit dem Song Ich will nicht nach Berlin trafen sie tatsächlich eben auch den Nerv vieler junger Menschen im Osten. Hören wir uns an, was die Jungs vom Kraftklub zu bieten haben mit ihrem Anti-Berlin-Song Ich will nicht nach Berlin.
Ich hab da gerade so ein Projekt, super. Noch nichts Konkretes, aber sehr geil. Businessmäßig hab ich mich da noch nicht festgelegt. Irgendwas im Creative-Bereich. Auf jeden Fall. Bloß kein 9-to-5-Job, no. Find ich ja mega ätzend, genau. Ich mach einfach einen Fashion-Blog. Geil. Und laufe dann mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos von Streetart und interessanten Leuten. Hauptsache hier in Berlin. Wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin. Und ich damit komplett alleine bin, ich will nicht nach Berlin. Auch wenn da alle meine Freunde sind, ich will nicht nach Berlin. Will ich nicht nach Berlin, ich will nicht nach Berlin. Doch auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin. Und ich damit komplett alleine bin, ich will nicht nach Berlin. Auch wenn da alle meine Freunde sind, ich will nicht nach Berlin. Will ich nicht nach Berlin, ich will nicht nach Berlin.
Ja, ich kenne das Stück. Mhm. Ich finde es auch gut. Ich finde die Band auch gut. Also damals war das sehr erfrischend, als das Debütalbum rauskam. Arctic Monkeys Einflüsse finde ich deutlich zu hören. Warum ich so zögerlich klinge, weil die Band gibt es mittlerweile auch seit, ja, über 10 Jahren, ne? 11, wenn du sagst 2012, jetzt sagen wir 2026. Mhm. Und das, was ich danach mitbekommen habe, von denen klingt alles sehr ähnlich. Mhm. Also der Sänger, der ja das sehr originell macht, aber der macht das immer so. Mhm. Also das ist eine Band, die für mich so in die Richtung geht. Einmal gehört, dann kennst du alles, also alles sehr ähnlich. Das ist so ein bisschen das, was mich bei Kraftklub abtönt, aber ich kann auch falsch liegen.
Na, ich glaube, was du sagst. Ich habe mich, wie gesagt, mit der Band jetzt noch nicht so besonders beschäftigt. Ich habe diesen Song ausgesucht, um quasi ein Gegenmittel reinzubringen. Ja. Wie gesagt, also viele junge Leute identifizieren sich halt auch mit dem Song und dass er, der Sänger, offensichtlich nicht nach Berlin will, habe ich dann auch verstanden.
Habe ich auch verstanden. Ja.
Aber ich glaube auch nicht, dass ich mich großartig mit ihnen beschäftigen werde. Weil das musikalisch ist das nichts Neues. Das ist, wie gesagt, The Strokes und The Hives haben das auch alles schon gemacht. Aber trotzdem, es gibt Fans und denen gönne ich das einfach. Mhm. Und ich will nicht nach Berlin. Da müssen wir jetzt mit unserem letzten Song nochmal richtig gegenarbeiten. Ne? Also so können wir nicht aufhören, Raoul. Und deshalb gehen wir jetzt richtig weit zurück. Ja, wir gehen in die Zeit, die vor den 80er Jahren in Berlin herrschte, in West-Berlin, tatsächlich wieder in West-Berlin, in der geteilten Stadt. Und da reden wir jetzt über die Zeit 1949. Das ist kurz nach dem Krieg. Da war West-Berlin noch richtig, richtig kaputt, richtig zerstört und so weiter. Und das Leben fing wieder an zu wachsen. Wir reden da über den Anfang der Wirtschaftswunderzeit, als es tatsächlich wieder anfing mit kulturellem Leben nach dieser Katastrophe, Krieg, hat Berlin wieder angefangen zu leben und zwar mit viel Willen und Kraft haben die kulturellen Kreise in Berlin gesagt, so jetzt ist Schluss, wir wollen wieder leben. Ne? Vergangenheit ist Vergangenheit, müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen, aber dann ging es los und dann.
Allerdings noch ohne Mauer, ne?
Damals noch ohne Mauer.
Ja.
Ja, die kam ja erst einiges später und trotzdem reden wir tatsächlich wieder über West-Berlin, denn wir reden über den Kurfürstendamm. Ja, und da gibt es ein tolles Lied, finde ich, ein Chanson oder es ist ein Chanson, es ist ein Schlager, es ist ein rührseliges Lied, aber trotzdem hat es einen ganz eigenen Sound und ich mag es sehr. Wir reden natürlich über die Hildegard Knef, die ja in eurer Show hier auch schon.
Ja, wir sind der inoffizielle Hildegard Knef Fanclub.
Ist das so?
Ja,
dann liege ich ja wieder richtig. Ja. Ne? Ja. Hildegard Knef, muss man noch viel zu ihr sagen. Ganz alter Berliner Star mit Ausflügen in die USA, nach Hollywood, hat Filme gedreht, ist am Broadway aufgetreten, hat aber ihre Berliner Wurzeln nie vergessen, ist auch wieder zurückgekommen, war sehr krank auch immer ihr Leben lang, hat mit diversen Krankheiten zu kämpfen gehabt, ist immer sehr offen damit umgegangen, auch mit ihren Beziehungen, ihren Skandalen. Ich glaube, ihr habt über Hildegard Knef schon reichlich gesprochen. Da kann ich gar nicht mehr viel Neues dazufügen. Ich habe einen Song ausgesucht von ihr, den ich sehr mag und der im Prinzip jetzt das Gegengewicht ist zu den frechen Jungs von Kraftklub. Und ich glaube, damit hören wir dann auch auf mit West-Berlin.
Oh,
schade, nee. Hören wir uns an. Ich habe so Heimweh nach dem Kurfürstendamm von Hildegard Knef, begleitet vom Orchester Gerd Wilden. Bitteschön.
Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien, die Leute sich bemühen. Berlin bleibt doch Berlin. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam. Hätt ich auch ohne Wohnung, wann wär sie noch so neu? Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu. Alles, was gut war, das kommt mal zurück, wann darüber auch Zeit vergeht.
Ja, ich habe ja eben gesagt, wir sind der inoffizielle Hildegard Knef Fanclub und dabei bleibe ich. Ja. Das ist eine, die Frau ist einfach unglaublich. Die berührt mich immer wieder.
Ja, diese Stimme. Ne?
Diese Stimme, eine der besten Nichtsängerinnen des Universums. Der Schlager hier, der ist original aus dem Jahr 49, aber ich glaube, das, was sie hier mit dem Orchester gemacht hat, dann, das ist, glaube ich, aus den 70ern. Ne?
Das könnte durchaus sein.
Das ist dann etwas später, weil da klingt die ganze, ihre, wie soll ich das formulieren, die Hildegard mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrer Fraulichkeit, mit ihrer Reife, die kommt da voll zum Tragen und mit ihrer Leichtigkeit. Ich kenne keine andere Sängerin, erst recht nicht auf Deutsch, die das so hinbekommen hat wie sie. Alle, die sie noch nicht kennen, sollten sie sich unbedingt antun. Und wer steht mehr für Berlin als diese Künstlerin, diese Großartige? Ne?
Also Kraftklub auf jeden Fall nicht.
Ja. Ich darf vielleicht noch erwähnen, es gibt im Moment auf Arte eine Dokumentation über sie. Die kann ich nur empfehlen. Dauert, glaube ich, 53 Minuten. Ganz aktuell. Und es ist letztes Jahr ein Kinofilm in die Kinos gekommen, wo auch ihre Tochter, nicht unbedingt das beste Verhältnis, glaube ich, auch redet, das ist auch, den habe ich auch gesehen, den kann ich auch nur empfehlen. Also es gibt wahnsinnig viel bei dieser tollen Frau zu entdecken. Und mehr Berlin geht fast nicht. Ne?
Das ist doch dann, glaube ich, auch ein guter Abschluss, oder?
Ja, vielen Dank.
Für unsere kleine
ganz toll,
Show.
Ja. Fantastisch, von New York nach Berlin und wer weiß, wohin es dann in deiner kleinen Serie Lieder der Großstadt das nächste Mal hingeht. Hast du schon eine Idee?
Ja, durchaus.
Ja. Ja, vielen Dank, Henk. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei dieser ganz tollen Folge. Ich
wünsche allen, dass endlich der Frühling einkehrt. Ah,
sehr schön.
Ja. Ich habe die Kälte satt.
Ja, ich auch. Dann sage ich herzlichen Dank für dein Kommen, für diese wunderbare Folge. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Mach's gut.
Und bis bald. Ciao.
Ciao.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.